Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Immo Insights vom Schäfer. Heute mit einem spannenden Thema: Soll ich 2025 noch eine Immobilie kaufen? Wir beleuchten das Thema ganz genau und schauen uns dabei an, wie ist die Zinslage, wie entwickelt sich das Ganze, wie sind die Preise und wie entwickeln sich die Preise, welche Förderprogramme gibt es aktuell und welche sind geplant. Und ja, am Ende bleibt sozusagen nur noch die Frage, kaufen oder warten. Damit starten wir schon direkt in die Folge. Ja, also vorab möchte ich, bevor wir zum Thema starten, auf ein paar hitzige Kommentare bei YouTube eingehen. Also ich bin ja sehr froh über Kommentare, das deute ich auch hier immer wieder an. Und da gab es jetzt auch einige Kommentare. Erstmal vielen Dank dafür. Das ist sehr wichtig und wertvoll und hilft uns auf jeden Fall weiter. Aber nichtsdestotrotz möchte ich darauf nochmal eingehen. Und zwar ging es um das Thema demografischer Wandel. Und das passt ja auch hier so ein bisschen dazu, ob man in Immobilien investieren soll oder nicht. Und der demografische Wandel ist auf jeden Fall ein Thema, was man nicht vernachlässigen sollte. Genau. Und letztendlich bleibt hier zu sagen, es gab so Kommentare, ja, Abwanderung, Immobilien wären uninteressant in Deutschland. Also erstmal, wo leben denn die restlichen Millionen, Abermillionen von Menschen? Also aktuell sind es ja um die 84 Millionen, wenn ich richtig liege. Und wir haben eine Abwanderung. Von 2 bis 3 ist wohl die Statistik bis 2050 oder so ähnlich. Egal, es geht ja jetzt gar nicht um die genauen Zahlen, sondern es geht ja darum, es bleiben über 95% oder sogar mehr übrig. Wo sollen die denn wohnen? Also es ist ja weiterhin, der Immobilienmarkt ist ja weiterhin interessant. Also das ist ja jetzt nicht, dass plötzlich keine Menschen mehr da sind, die die Immobilien bewohnen. Natürlich werden wir in gewissen Regionen Probleme bekommen mit Leerstand. Aber letztendlich ist es so, man muss sich ja mal vorstellen, Investoren gab es ja schon immer und mit Immobilien haben ja auch schon immer Leute Geld verdient. Und wenn man jetzt mal schaut, ich habe es hier auch nochmal aufgeschrieben, in den 60er bis 80er Jahren gab es gar nicht so viel Eigentumswohnen. Natürlich wurden schon Wohnblöcke gebaut, ne? Das kam ja alles so nach und nach. Vor den 60er Jahren gab es noch viel weniger Wohnblöcke, also eigentlich gar keine Wohnblöcke mit Eigentumswohnungen. Und warum war das so? Ja, weil der Markt dafür einfach nicht da war. Die Leute haben in Häusern gewohnt und selten in Wohnungen. Jeder hatte so sein Eigentum und es gab große Mehrgenerationenhaushalte. Die Häuser wurden immer innerhalb der Familie vererbt und wurden dementsprechend dann auch mit 3, 4 Generationen dort gelebt, in den Bauernhäusern etc. Irgendwann hat sich der Markt geändert, gedreht, Urbanisierung und so weiter und so fort. In den 60er bis 80er Jahren fing das dann so langsam an mit Bau von Eigentumswohnungen, von Wohnblöcken etc. Ne, man nahm sich natürlich auch Beispiel aus der DDR, wo das ja schon im großen Stil gemacht wurde. Und so wurde das Wohnen revolutioniert sozusagen. Aber deswegen war ja jetzt plötzlich keine Krise bei eigengenutzten Immobilien, also bei Einfamilienhäusern, nur weil jetzt plötzlich Wohnungen entstanden sind. Im Gegenteil, man hat quasi einen Bedarf, der da war, abgedeckt. Und genauso ist es jetzt mit dem demografischen Wandel. Natürlich werden wir Probleme haben, alte große Häuser zu verkaufen. Aber der Immobilienmarkt beispielsweise im Mietmarktbereich, also man kauft jetzt ein 10-Familienhaus mit Mietwohnungen, da werden es auch nach wie vor Mieter da sein. Und auch nicht wenig, eher zu viel. Und wenn man jetzt noch als kluger Investor hingeht und investiert quasi in die Modernisierung dieser Objekte und richtet diese auf den zukünftigen Markt aus, na dann verdient man auf jeden Fall Geld, weil am Ende des Tages geht es ja darum, die Gesellschaft wird älter und mit der älter werdenden Gesellschaft entwickeln sich die Ansprüche an Wohnraum anders. Das bedeutet, als kluger Investor muss man jetzt überlegen, wie kann ich in meine Immobilien investieren, um sie für die ältere Generation attraktiv zu machen, dass ich eben diese Mieter oder Käufer ansprechen kann. Und das ist Barrierefreiheit, energetisch natürlich im guten Zustand, Infrastruktur etc. Das heißt, auch beim Kauf sollte man natürlich auf diese Dinge achten, die man jetzt nicht beeinflussen kann als Investor, außer man kauft neben Immobilien auch noch, baut noch Stadtteile auf oder ja, macht Standortansiedlung für Discounter. Aber wichtig ist am Ende des Tages, dass man eben Dinge, die man nicht beeinflussen kann, mit berücksichtigt und die, die man beeinflussen kann, rechtzeitig plant und halt letztendlich dann auch umsetzt. So viel zum Thema demografischer Wandel, lohnen sich Immobilien und so weiter und so fort. Steigen wir jetzt aber ins Hauptthema ein. Also, ich lese mal gerade hier vor, nach aktuellen Daten des Statistischen Bundesamts sind die Immobilienpreise in Deutschland seit 2022 im Durchschnitt um 2,6% gefallen. Also nicht gestiegen, sondern gefallen. In ländlichen Gebieten und Kleinstädten ist der Rückgang noch deutlicher, teilweise bis zu 5% oder mehr. Definitiv, kann ich absolut so bestätigen, als Immobilienmakler, der sowohl im städtischen als auch im ländlichen Bereich unterwegs ist, haben wir auf jeden Fall Rückgänge festgestellt. Und auch hier ist wieder der Punkt, umso älter und größer die Immobilie, umso höher ist der Abschlag inzwischen. Ja, wenn wir eine jüngere Immobilie haben, die eine klassische Wohnfläche hat von, ich sag mal, 150 bis 175 Quadratmeter, alles top, lässt sich super verkaufen. Alles, was darüber geht, größer, älter und so weiter, wird schwierig und wie gesagt nur mit Preisabschlägen sozusagen. Was bedeutet das aber jetzt letztendlich für dich? Naja, du bekommst mehr Immobilie für dein Geld. Das heißt, wenn du auf so große alte Häuser stehst, dann kannst du da auf jeden Fall jetzt ein Schnäppchen wäre jetzt übertrieben, aber auf jeden Fall einen guten Preis machen. Und hast natürlich nachher auch nochmal einen Wert, wenn du das Gebäude entsprechend sanierst. Immobilienpreise entwickeln sich wieder auf ein realistisches Niveau. Warum in Klammern sozusagen oder in Anführungsstrichen ein realistisches Niveau? Was ist schon realistisch? Also im Grunde genommen ist der Wert einer Immobilie der Preis, den jemand bereit ist zu zahlen. Das ist erstmal grundsätzlich. Natürlich setzt das in einer professionellen Wertermittlung sich aus verschiedenen Faktoren zusammen. Aber am Ende geht es ja darum, was ist jemand bereit für diese Immobilie eben zu zahlen? Und das ist letztendlich dann auch der Wert. Und von daher realistisches Niveau. Klar, wir hatten in Großstädten vor allem oder in Metropolregionen natürlich in den letzten Jahren enorme Steigerungen, die kaum noch zu finanzieren waren. Von daher entwickeln wir uns jetzt nochmal auf einen gesunden Markt hin, sodass das Ganze ausgeglichen ist im Verhältnis zu Zinsen, Preisen und was man eben monatlich halt zurückzahlt. Genau. Und ja, letztendlich waren Experten, als auch ich, das gehört dazu, aber nicht nur ich warne davor, sondern auch viele andere, dass das natürlich nicht ewig so halten wird, weil wenn man sich den Immobilienmarkt historisch betrachtet, ging der immer schon nach oben. Und genauso wie an der Börse, Aktien ist genau das Gleiche. Wenn man dann genauer hinschaut und sich die einzelnen Phasen anschaut oder mal ein Jahr oder ein bis fünf Jahreszyklen anschaut, dann sieht man natürlich, okay, da gab es auch mal hoch und runter und so ist es bei Immobilien auch. Und momentan sind wir halt eben an dem Punkt gewesen, wo es runterging und wenn es runtergeht, geht es auch irgendwann wieder hoch. Und das wird natürlich kommen. Aktuell hängt das natürlich viel von Zinsen und Förderprogrammen ab. Da gehen wir jetzt ja gleich noch ein bisschen mehr drauf ein. Da ist es auch schon, genau. Also Bauzinsen stabil und planbar. Also aktuell, sagt man, liegen die Zinsen zwischen 3% und 5%, je nachdem, welche Bonität man hat und so weiter und so fort. Das ist auch so die Range, wo sich das gerade einpendelt. Eher sogar 3-4%. 5 ist schon, dann muss man schon sehr schlechte Bonität haben oder hohes Risiko. Also Tendenz ist eher zwischen 3% und 4%. Das wird wohl jetzt auch erstmal so bleiben. Es ist ja relativ stabil. Klar, zuletzt, die letzten Tage ist der Swap wieder, also das ist quasi der Zins, nochmal leicht gestiegen im 0-Komma-Bereich. Also jetzt nicht dramatisch, aber es wirkt sich natürlich nochmal auf die Finanzierungen aus. Also man kann sagen, so insgesamt haben wir eher eine Stagnation aktuell. Es hängt jetzt davon ab, wie sich Inflation entwickelt und ob der Zins dann nochmal gesenkt werden kann. Genau. Ja, wie gesagt, wichtig ist halt, die Konditionen zu verhandeln, Banken zu vergleichen. Also gerade mit einer guten Bonität macht das auf jeden Fall unglaublich viel Sinn. Wir hatten gerade eine Kundin, die drei verschiedene Angebote hatte, am Ende zur Favoritenbank gegangen ist und den gleichen niedrigen Zins bekommen hat wie von der Konkurrenz, die auch gut war, also in dem Fall auch günstiger war. Also man kann mit Banken natürlich auch verhandeln. Am Ende sollte man immer auf die Gesamtkosten schauen, nicht nur auf den Zins, sondern was bleibt am Ende sozusagen an Gesamtkosten, wenn ich die Immobilie über 30, 40 Jahre abbezahle, was zahle ich tatsächlich insgesamt zurück? Weil das kann von Bank zu Bank auch wieder variieren oder von Finanzierungsmodell zu Finanzierungsmodell kann das stark variieren und da ist nicht immer nur der Zins entscheidend für die Gesamtkosten. Also von daher, da bitte drauf achten. Ansonsten haben wir leider keine Glaskugel, um jetzt genau zu sagen, da entwickelt sich der Zins hin. Aber am Ende des Tages ist auf jeden Fall jetzt aktuell eine gute Zeit, Immobilien zu kaufen, weil der Markt sich beruhigt hat. Zinsen sind auf einem relativ stabilen Niveau aktuell und die Tendenz, dass sie jetzt stark fallen werden, ist erstmal nicht da. Dass die Immobilienpreise auf der anderen Seite aber nochmal steigen werden oder stark steigen werden, ist auch nicht da. Aber dass sie wieder steigen werden, das wird auf jeden Fall so sein. Alleine schon aus der Inflation raus, die Baukosten steigen, alle Kosten um den Bau herum steigen. Das heißt, letztendlich wird der Bau teurer und wenn der Neubau teurer wird, wird auch der Bestand teurer. Genau, aber wie kann man das ein bisschen abfedern? Und da gibt es staatliche Förderung. Sind die immer sinnvoll? Definitiv nein, nicht immer. Also man muss natürlich darauf achten. Letztes habe ich noch gehört von einem Handwerker, wenn es keine Förderung für Wärmepumpen gäbe, wären Wärmepumpen deutlich günstiger. Und zwar günstiger als das, was die Förderung nochmal einspielt. Also Fördermittel können auch hier und da Preise nochmal nach oben treiben. Das ist jetzt nur Hörensagen. Ich kann das jetzt natürlich nicht statistisch bestätigen, ob das wirklich so ist. Aber es macht natürlich Sinn, wenn man weiß als Unternehmen, okay, da gibt es Fördermittel, dann macht man die Rechnung mal ein bisschen höher, weil umso höher die Rechnung bei Prozentförderungen macht das ja natürlich auch nochmal mehr Förderung aus, sieht für den Kunden also super aus, dass er mehr Förderung bekommt. Aber was gibt es denn? Ich habe hier mal aktuell was aufgeschlüsselt. Also aktuell bietet der Staat Wohneigentum für Familienzuschüsse bis zu 15.000 pro Kauf möglich. Also da ist so ein Familienzuschuss möglich pro Kauf bis 15.000 Euro. Dann gibt es natürlich zahlreiche Förderung für Energieeffizienz, Zuschüsse und zinsgünstige Kredite. Also es gibt nicht immer nur Zuschüsse, dass man jetzt Geld bekommt, sondern es gibt auch Programme, bei denen man ein zinsgünstiges Darlehen dann bekommt, was unter Umständen wirklich sehr attraktiv sein kann. Sogar oftmals attraktiver wie jetzt tatsächlich so ein direkter Zuschuss. Genau. Und also da lohnt es sich auf jeden Fall immer genau auf die, zum Beispiel auf die Seite der KfW zu schauen. Da kann man auch, das ist echt gut gemacht inzwischen, da kann man anklicken, was man vorhat, was man will. Also will man eine Immobilie kaufen zum Eigennutz? Hat man Kinder? Ja, nein und so weiter und so fort. Will man was sanieren? Wie alt ist die Immobilie? Und dann kriegt man eine schöne Übersicht über alle Förderprogramme, die es aktuell gibt, die zu diesem Case halt eben passen. Genauso als Unternehmer gibt es ja auch ganz viele Förderkredite und Förderungen. Von daher lohnt sich auf jeden Fall ein Blick auf die KfW-Seite. Und ansonsten empfehle ich euch natürlich immer, wenn ihr in den Bereich der energetischen Sanierung geht, bevor ihr irgendwas macht, geht zu einem vernünftigen Energieberater. Wenn ihr wollt, ich kann euch natürlich einen empfehlen, der ehrlich und zielorientiert beratet. Geht aber auf jeden Fall zum Energieberater, der letztendlich euch genau sagen kann, welche Maßnahmen machen Sinn, welche machen keinen Sinn. Denn nicht immer macht eine Fassadendämmung beispielsweise Sinn bei einer Immobilie. Das kann sein, dass sich das überhaupt nicht rechnet. Das kommt nämlich auf den Stein an, auf die Ersparnis, die man verfolgt, wie alt ist man, wie lange hat man die Immobilie etc. pp. Also bitte hier, bevor man irgendwie blind, ah, da kriege ich Fördermittel, cool, das lohnt sich, ich baue jetzt eine Wärmepumpe ein. Bitte erst zum Energieberater. Es gibt nämlich super coole Alternativen zur Wärmepumpe, die viele gar nicht auf dem Schirm haben, wie zum Beispiel Infrarotheizsysteme. Also definitiv, die Beratung lohnt sich und die wird witzigerweise ja auch noch gefördert. Also von daher, genau. Immobilien an sich, Inflationsschutz, auch ein heißes Thema bei YouTube. Also wie gesagt, die Kommentarspalten sind schon sehr amüsant zum Teil. Da gibt es ein Aktien-ETF-Lager. ETF ist für die das absolute Nonplusultra. Immobilien ist Apokalypse pur. Also ich will das weder das eine schlecht noch das andere gut reden. Am Ende, das habe ich schon in vielen Videos gesagt, ist der Mix aus verschiedenen Assets entscheidend. Also nicht nur Immobilien und nicht nur Aktien sind gut und auch nicht nur andere Anlageformen. Letztendlich ist der gesunde Mix entscheidend. Und wer keinen Bock auf Immobilien hat, der hat halt keinen Bock auf Immobilien. Ist ja auch okay. Es gibt ja auch Aktien von Immobilienunternehmen. Also man kann ja auch da quasi investieren. Aber am Ende des Tages hat halt das Thema Immobilien einen gewissen Inflationsschutz. Also es gibt auch eine Auswertung, dass die letzten 50 Jahre tatsächlich die Immobilien, die Inflation in 16 Ländern, die da getestet wurden, unter anderem auch Deutschland, immer geschlagen hat. Also von daher hat man hier definitiv, bis 2022 mal eben nichts falsch gemacht. Und natürlich, jetzt, wenn man jetzt den Zeitraum betrachtet, sind die Immobilienpreise gefallen, die Inflation stark gestiegen. Jetzt hat man wahrscheinlich ein leichtes Minus oder 0,0, je nachdem. Aber eine Immobilie ist ja auch nichts, was man jetzt eben mal kauft für 2 Jahre oder spekuliert, zumindest im Normalfall nicht. Die Immobilie hält man ja mal mindestens 10, 20, 30, 40 Jahre. Und da wird das mit Sicherheit, wie gesagt, man kann nie für irgendwas garantieren, aber wenn man zurückblickt und was soll sich da jetzt groß ändern, wird sich das letztendlich immer wieder ausgleichen, also inflationsstabil zumindest bleiben, wenn sogar die Inflation schlagen. Auf der anderen Seite darf man ja auch bei Immobilien nicht immer nur den Wertezuwachs sehen. Natürlich in Regionen, wo die Rendite gering ist, geht halt vieles über Wertezuwachs. Klar, in München kaufen viele Investoren Immobilien mit dem Gedanken, okay, Wertezuwachs. Die Immobilie ist in 10 Jahren mehr wert oder deutlich mehr wert. So. Und auf der anderen Seite hat man aber neben dem Effekt, dass eine Immobilie ja mehr wert wird durch Inflation etc., oder allgemein, weil die Immobilienpreise steigen, hat man eher mal einmal den Vorteil. Man hat aber auch den Vorteil, dass man letztendlich aus, sag mal, nur Eigenkapital für die Kaufnebenkosten und Finanzierung mit Fremdkapital sich ein Vermögen aufbauen kann, was man sonst nie hätte. Ja, weil letztendlich, es wird eine Immobilie abbezahlt durch die Mieteinnahmen und am Ende hat man ein Vermögen. Das heißt, Immobilie, 300.000 Euro gekauft, ist mit 100.000 Euro abbezahlt nach 10 Jahren. Als Beispiel jetzt sind jetzt einfach nur mal, damit es greifbare Zahlen sind. Also hat man noch ein Gap von 200.000 Euro, was an die Bank nochmal zurückgeführt werden muss. Jetzt verkauft man die Immobilie im allerworst Case zum gleichen Preis, wie man sie gekauft hat, nämlich für 300.000. Dann hat man 100.000 Euro Vermögen geschafft, ohne dass man letztendlich irgendwo dafür richtig, an Anführungsstrichen, richtig gearbeitet hat. Natürlich sind Immobilien auch Arbeit. Man muss sich um die Mieter kümmern, muss investieren. Mit Sicherheit bleiben auch bei den 100.000 nicht 1:1 die 100.000 hängen, weil man ja zwischenzeitlich noch in Renovierung, Instandhaltung investiert hat. Aber der große Teil bleibt hängen, weil wenn man gut plant, hat man ja auch laufende Mieteinnahmen mit Cashflow. Das heißt, die Mieteinnahmen decken auf jeden Fall schon mal die Kreditrate und es bleibt sogar was übrig. Und so kann man letztendlich dann aus dem Cashflow auch die Instandhaltungsarbeiten größtenteils abdecken. So ist es zumindest bei mir. Ich kann nur von mir reden. Und von denen, die ich kenne, die es genauso machen. Also von daher, es funktioniert. Ist auf jeden Fall eben ein Vermögensaufbau über Generationen. Deswegen werden ja auch unheimlich viele Immobilien vererbt letztendlich, weil es einfach ein ziemlich sicheres Asset ist. Nichts ist zu 100% sicher. Von daher, es gibt immer ein Restrisiko. Wenn ein Krieg kommt und die Immobilie ist zerbombt, dann ist sie erstmal weg. Man ist versichert, okay, also man steht nicht vor dem Kompletten aus, aber es ist immer ein Restrisiko. Und genauso ist es bei der Börse. Viele haben Wirecard gekauft, weil das sichere Investment, die geile Aktie, und was ist passiert? Das Vermögen wurde vernichtet. Zero, null. Und eben Risiko ist überall. Deswegen kann man da nicht sagen, nur das. Ja, wie ist es allgemein? Was spricht letztendlich noch für eine Immobilie eben oder für den Kauf einer Immobilie 2025? Wohnungsnot, Wohnraummangel. Wir hatten letzt noch Zahlen von 400.000. Also laut einer Studie des Instituts der Deutschen Wirtschaft, IW, fehlen bis 2025, also dieses Jahr, rund 700.000 Wohnungen. Und das führt natürlich zu einem enormen Druck auf dem Markt. Einmal, also vor allem auf dem Mietmarkt. Also wir reden ja hier nicht von dem Haus von der Tante Erna, wo man selber drin wohnt, sondern wir reden ja hier von Wohnungen. Und es fehlen 700.000 Wohnungen, vor allem bezahlbare Wohnungen. Und solange die nicht da sind, ist halt enormer Druck auf dem Mietmarkt. Das heißt, die Mieten steigen. Und was ist die logische Konsequenz, wenn Mieten steigen? Naja, Kaufpreise steigen, weil umso mehr Mieteinnahmen, umso höher die Rendite des Hauses. Weil ein Mehrfamilienhaus wird selten nach dem Zustand bewertet, sondern nach der erzielbaren Rendite. Natürlich wird der Zustand berücksichtigt, um eben das Risiko für die Zukunft abzudecken und zu bewerten. Aber, also sprich, schlechter Zustand, braucht man eine höhere Rendite. Aber letztendlich, wie gesagt, höhere Mieten, höhere Kaufpreise. Das heißt, mit diesen 700.000 fehlenden Wohnungen wird ja nächstes Jahr wieder mehr, weil aktuell wird ja nichts gebaut. Vor allem kein bezahlbarer Wohnraum wird gebaut, sondern eher dann wieder normaler Wohnraum oder sogar hochwertiger Wohnraum, der jetzt letztendlich den Markt kaum bis gar nicht entlastet. Deswegen, also hier für Investoren definitiv nach wie vor gute Zeiten, aus meiner Sicht. Zusammengefasst, also wir haben gefallene Preise in vielen Bereichen. Das heißt, hier ist eine gute Chance, gerade einzukaufen, Immobilien zu erschwinglicher zu bekommen. Wir haben relativ stabile Zinsen. Also es gibt keine großen Schwankungen aktuell. Die sind auch eigentlich nicht in Aussicht. Es gibt zahlreiche staatliche Förderungen. Was es in Zukunft geben wird, das wird man nach dem 23. Februar dann sehen. Da kann man gespannt sein. Und ja, letztendlich aus meiner Sicht, Immobilien sind krisensicher und inflationssicher. Denn letztendlich ist eine Immobilie auf Langfrist angelegt. Bedeutet, wenn, also es sollte man natürlich immer so sein, wenn man jetzt eine Immobilie hat und es kommt jetzt ein schlechtes Jahr oder mehrere schlechte Jahre wie jetzt, dass man eben nie in der Situation ist oder gezwungen ist, jetzt verkaufen zu müssen. Das heißt, man sollte natürlich sein Vermögen immer so aufbauen, dass man eben auch mal 2-3 Jahre sagen kann, okay, ich stehe das jetzt aus, ich lasse die Immobilie weiterhin vermietet, verwalte sie halt noch und verkaufe sie dann in 2 oder 3 Jahren, wenn der Markt sich nochmal verbessert hat. Klar, wenn man in Not verkaufen muss, ist immer schlecht. Und das ist genauso bei Aktien, bei allen anderen Sachen. Wenn man in der Not verkaufen muss, macht man meistens einen Verlust, weil man selten in der Not gerade den Höchststand erwischt. Und wenn, dann ist es natürlich cool, dann passt das. Aber ansonsten aus meiner Sicht definitiv ein sicheres Investment. Ja, abschließend, das war es im Prinzip schon. Also wenn man mich fragt, ich würde auch nach wie vor Immobilien kaufen. Letztendlich muss jeder wissen, was er tut, sollte ganz genau kalkulieren. Letztendlich gerne auch mit Profis sich unterhalten, mit Investoren unterhalten, wenn man neu in dem Markt ist. Aber Immobilien funktionieren nach wie vor. Man sollte immer einen kühlen Kopf bewahren, ganz genau kalkulieren. Passt das für mich? Passt der Case? Wie sind meine Aussichten? Was habe ich vor? Wie lange möchte ich investieren? Und so weiter und so fort. Das sollte man natürlich alles berücksichtigen. Aber rundum ist die Immobilie nach wie vor eine interessante Investition, gerade in der aktuellen Zeit, eben weil die Preise sich nochmal normalisiert haben. Die Anzahl an der Immobilien weiterhin steigt aktuell, sodass auch gutes Angebot verfügbar ist. In dem Sinne hat mich gefreut, dass ihr zugehört habt, mal wieder. Und ich freue mich natürlich jetzt schon auf die Kommentare. Ich glaube, bei YouTube wird es nochmal rund gehen. Also schaut gerne auch mal bei YouTube vorbei, wenn ihr das gerade im Auto hört, im Podcast. Das sind immer interessante Kommentare. Ich reagiere natürlich auf die Kommentare, sodass ich natürlich auch die Kritik bzw. die Kommentare, die da abgegeben werden, die Sichtweisen auch kommentiere und eben meine Sicht nochmal wieder, also darstelle sozusagen oder eben auch falsche Aussagen widerlege, weil das ist ja das Interessante, dass man sich eben austauscht. Jeder hat ja andere Meinungen oder Sichtweisen, das ist ja auch gut. Letztendlich sollte man respektvoll miteinander umgehen, dann funktioniert das Ganze auch. Von daher freue ich mich gerne, dass ihr meinen Podcast abonniert, gerne auch eine Bewertung dalasst. Schaut mal bei YouTube vorbei, wie gesagt, abonniert auch dort, dann seht ihr mich vielleicht auch einfach mal oder schaut euch die Kommentare an. Und ansonsten wünsche ich euch ein schönes Wochenende und wir hören uns dann wieder in 2 Wochen. Euer Michael.